Hier ist Dr. Ramona Pauli. Neben mir steht Professor Jürgen Rockstroh von der Universität Bonn. Professor Jürgen Rockstroh ist auch der Präsident der 12. EAX, von der ich hier berichte. Das ist die zweite EAX-Konferenz, die in Deutschland stattfindet. Wie war denn die Resonanz in Köln, auf Köln?
Ja, also wir haben uns hier sehr gefreut, denn wir hatten einige Hürden. Einmal natürlich Ausbruch der Schweinegrippe, die einige Kollegen natürlich auch im heimatlichen Einsatz behalten hat. Hinzu kommt natürlich auch die Wirtschaftskrise, die auch sicherlich ihre Spuren hinterlassen hat. Aber wir sind mit knapp 4.000 Teilnehmern ganz dicht an den Zahlen vor zwei Jahren, wo es 4.016 waren. Also damit kann man, glaube ich, schon mal sehr zufrieden sein. Und was mich persönlich eigentlich am meisten freut, ist, dass es vor allem immer überall volle Seele gab. Denn immerhin hat Köln ja auch einiges zu bieten und war verlockend mit Karneval am ersten Tag. Aber was wirklich schön ist, dass hier die Leute begeistert mitgegangen sind und wir haben eine unheimlich rege Präsenz in allen Veranstaltungen gehabt und sehr viel Diskussion und unheimlich viele Studiengruppen, die sich hier getroffen haben. Also es ist einfach eine Freude zu sehen, wie sich europäische Forschung, wie breit sie sich aufstellt und wie viel miteinander gearbeitet wird.
Also offensichtlich war ja auch der Inhalt recht attraktiv. Was gab es denn hier an wissenschaftlichen Highlights?
Also sagen wir mal, ein übergeordnetes Thema war sicherlich HIV altern. Das hat sich dann auch schon in den Plenarvorträgen ausgedrückt, also was macht langjährige HIV-Infektion aus, also diese ganzen Aspekte um Inflammation, Immunaktivierung, welche Bedeutung hat das, selbst wenn man erfolgreich supprimiert ist, da gab es neue Daten, die eben zeigen, dass selbst bei maximaler Kontrolle, selbst im Ein-Kopie-Essay immer noch Zeichenaktivierung vorhanden sind und dass das alles natürlich unterstützt und beiträgt zu ohnehin schon vorhandenen Komorbiditäten, sei es jetzt im Rahmen der Co-Infektion, der Leber, sei es durch Medikamente, über die metabolischen Veränderungen und das war dann auch nochmal ein Thema, aber auch in andere Richtung. Wir hatten das erste Mal eben auch größere Präsentationen, müssen wir die Leute eben auf bestimmte Malignome screenen, wie wichtig ist das Screen für Anal-Karzinom, insbesondere bei Männern, die Sex mit Männern haben und natürlich bei den Frauen mit dem Risiko für das Cervix-Karzinom. Wir hatten etwas zu den neurologischen Veränderungen, wenngleich alle übereinstimmen, dass zwar das schwere Bild der HIV-Enzephalopathie weniger geworden ist, eben die Frage, ob es nicht doch so neurokognitive Veränderungen gibt, die so im Bereich von Vergessen, Konzentrationsstörung, also nicht so einfach fassbare Veränderungen. Da gab es einen wunderbaren Vortrag zu, der eben da die Problematiken dargestellt hat. In der Tat gibt es eben auch unter Hard-Hit eine Zunahme von solchen Veränderungen, die uns natürlich auch, sagen wir mal, in die Diskussion bringen, was machen wir nun mit dem größeren Anteil von älter werdenden Patienten, was nimmt das noch für Formen an, wenn wir erstmal ein paar Jahre abwarten.
Ein Highlight auf der Konferenz war ja auch sicherlich die Präsentation der neuen europäischen Leitlinien zur Therapie. Was gab es denn da für Änderungen in Hinsicht der Therapieindikation oder Medikamenten?
Also hinsicht der Helferzellgrenzen hat sich jetzt so furchtbar viel nicht verändert. Das bleibt eigentlich bei unter 350, sei denn man hat eben eine hohe Viruslast. Oder, das ist eigentlich was die europäischen Leitlinien so ein bisschen aufmachen, es gibt individuelle Faktoren wie Hepatitis-Co-Infektion oder höheres Lebensalter. Aber man merkt bei diesen Leitlinien, es gibt halt einen Hang zur Fußnote. Es gibt eben sehr viele Zusätze. Das heißt, wenngleich man primär eigentlich alles einsetzen kann, gibt es eben doch viele Einschränkungen, weil eben sozusagen die verschiedenen Studienergebnisse, wo eben Substanz A, B unterlegen war oder wo Nebenwirkung C aufgetreten ist, eben als Zusatz vermerkt sind. Also man muss die schon sehr kritisch lesen. Aber es gibt natürlich auch dann eine Aufnahme neuerer Medikamente, wie die Degrasem als alternative Form der Warnung. Also es hat sich schon da einiges verändert. Es gibt dann ja auch noch die Co-Infektionsleitlinien. Da sind vielleicht die wichtigsten Veränderungen, dass man doch jetzt eher dazu drängt zu sagen, lieber bei einer höheren Helferzellzahl mit der Hepatitis C-Therapie beginnen, also lieber hart erst beginnen und dann HCV-Therapie, weil sich doch abzeichnet, dass sich damit das Ansprechen, das dauerhafte Ansprechen auf eine Hepatitis C-Behandlung verbessern lässt. Und bei der Hepatitis B wurden eben die Daten diskutiert mit Terbifodin, wo wir ja ein paar Fälle in Italien und England gesehen haben, wo die HIV-DNA runterging, wie erwartet, aber auch die HIV-RNA, also gibt es hier auch Anti-HIV-Aktivität. Das ist aber weiter in der kontroversen Diskussion, weil es keine Resistenzbildung gibt, die man hat sehen können, sodass wir ein bisschen glauben, dass es vielleicht einfach eine Virusinteraktionsgeschichte ist und dass wenn man Hepatitis B erfolgreich kontrolliert, dass eben sozusagen als Anstachelung der HIV-Replikation eben dann weggenommen wird und deswegen HIV-RNA von alleine runtergeht. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von Aspekten.
Ein großer Teil war ja und sehr umfangreich neue Empfehlungen zur Prävention und zum Management von nicht infektiösen Erkrankungen bei HIV-Patienten. Das geht ja auch ein bisschen Richtung in die älter werdende HIV-Population. Das ist ausgesprochen umfangreich. Da wurden zwei Risikoscores empfohlen, da wurden Questionnaires empfohlen, zusätzliche Messungen. Ist das denn relevant und praxisnah überhaupt?
Ja, ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Natürlich ist das mit viel mehr Aufwand verbunden und wir müssen uns die Frage stellen, was machen wir denn, wenn jetzt alle Patienten, sagen wir mal, mit ihrer HIV-Therapie kontrolliert sind, es gibt steigende Anzahl von Infektionen, wir haben eine immer größer werdende Patientenlast, ohnehin sind in vielen Praxen die Zeiten für Patienten zur Verfügung stehen, oft wirken die nicht ausreichend, auf jeden Fall von Patientenseite. Und jetzt müssen wir auch noch diese Fragebögen ausfüllen und Scores berechnen. Das ist natürlich irgendwann mit einem Praxisalltag kaum noch vereinbar. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Aber es gab ja auch einen wunderbaren Vortrag von Martin Fischer, der eben auch gesagt hat, naja, vielleicht müssen wir uns auch so insgesamt andere Fragen stellen, was wir machen. Müssen wir wirklich bei jemandem, der im sechsten Jahr seiner Haare ist, unter Nachweisgrenze, müssen wir da alle 3 Monate Helferzellen und Virus messen? Wahrscheinlich nicht. Also wir können ja auch unser Management auch von anderen Dingen verändern und dafür mehr Zeit haben für andere Dinge. Und ich glaube, oft ist es in manchen Einrichtungen noch so, dass noch nicht mehr der Blutdruck gemessen wird, obwohl wir diese vielen verschiedenen Risikofaktoren haben. Insofern denke ich mir, ist es schon sinnvoll, darüber nachzudenken, wie wir mit diesen Komorbiditäten umgehen, ob das direkt in dem vollen Ausmaß, man sozusagen von nichts zu 6 Fragebögen und 2 Score-Berechnungen kommt. Aber ich glaube, dass man sich damit beschäftigt und entsprechende Risiko-Assessment und auch Therapien dieser dann gefundenen Komorbidität einleitet, das erscheint mir doch sehr sinnvoll.
Wurde ja mehrfach darauf hingewiesen, dass man bei entsprechender Komorbidität, Diabetes oder KHK und so weiter zum Spezialisten überweisen sollte. Wie sehen Sie das in Deutschland? In Deutschland werden ja sehr viele Patienten nicht in speziellen Infektionsabteilungen behandelt, sondern auch bei Niedergelassenen.
Das finde ich eben problematisch. Aber ich glaube, das ist eben halt jetzt die Aufgabe für uns, von den Fachgesellschaften, dafür zu sorgen, dass wir in Gespräch mit anderen Fachgesellschaften treten und gucken, wie können wir hier eben auch Kollegen finden, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Denn das Problem, das macht HIV immer noch anders wie alle anderen Erkrankungen, ist natürlich die Stigmatisierung. Und wenn der Patient zum Diabetologen kommt und es ist der erste HIV-Patient, dann geht es ja schon los beim Zuckertest, jemand sticht sich, ein Riesendrama und einfach in der Unsicherheit des Umgangs mit HIV-Patienten. Und das erleben wir ja auch jetzt, wenn wir Patienten neu zu Spezialisten schicken. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema und da müssen wir die Auseinandersetzung und die Diskussion mit anderen Fachgesellschaften tun. Aber ich glaube, dass wir diese Netzwerke aufbauen, ist unheimlich wichtig.
Recht herzlichen Dank.